Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
...1981 geboren. Sie studierte Design und Illustration an der Hochschule Düsseldorf sowie Animation und Animationsfilm an der Kunstfach-Universität in Stockholm. Sie lebt seit 2008 als Illustratorin in Köln und hat bereits mehrere Festivals und Ausstellungen initiiert. Von Ausstellungen, auf denen sie als Künstlerin vertreten war, will ich jetzt gar nicht anfangen. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt als eine der 10 besten IllustratorInnen im Bundesland NRW, ausgezeichnet von der Zeitschrift Page. Mein Name ist Ruben Fitzenmeier. Wenn ich nicht auf dem Messegelände bin, bin ich für den Vertrieb in der Büchergilde verantwortlich. Von unserer Seite noch ein kurzes, großes Dankeschön, vor allem an die Kurt-Wolf-Stiftung. Wir freuen uns sehr, heute hier sein zu dürfen.
Ja, guten Tag auch von mir. Ein ganz herzliches Hallo und vielen Dank für Ihr Kommen. Fangen wir an.
Du hast deine Graphic Novel bezieht sich. In deiner Graphic Novel geht es um Immanuel Kant und ich kann selbst sagen, ich habe zwar Philosophie studiert, aber ich glaube, es gibt keine Graphic Novel, die eine derart intensive Biografie eines Philosophen darstellt. Wie bist du dazu gekommen? Wie entsteht die Idee zu einem solchen Projekt?
Ja, im Studium in Düsseldorf gab es eine Pflichtvorlesung bei einem Pfarrer, Thorsten Nolting. Das war Pflichtvorlesung Philosophie. Und er hat uns dann so einen dankbaren Querschnitt von Jesus bis Nietzsche präsentiert. Und da ist dann auch Kant vorgestellt worden. Und er hat das immer mit vielen biografischen Details geschmückt. Unter anderem dann auch die Anekdote von Kant, wie er nach 40 Dienstjahren seinen Diener Lampe entlassen musste. Und um ihn zu vergessen, hat er sich dann Notizheftel geschrieben. Der Name Lampe muss nun völlig vergessen werden. Und für mich war das sehr einprägsam. Ich liebe Wortspiele und ich habe mir dann sofort vorgestellt, wie der Kant ein Notizsample an eine Lampe klebt und sich schreibt, Lampe vergessen. Und ich fand dieses Bild toll und ich wollte damit arbeiten und habe mir dann vorgestellt, die Lampe zündet eine Lampe an. Also ich hatte ganz viele Bildideen und habe dann angefangen zu recherchieren und dabei stellte sich heraus, dass es im 18. Jahrhundert noch gar keine Lampen so, also es gab nicht diese Lampen, die ich mir vorgestellt habe, sondern sogenannte Argandlampen und habe mich dann ein wenig verschreckt vor dieser unglaublichen Recherchearbeit und habe dann davon erstmal Abstand genommen und habe dann einfach erstmal Kant gelesen in Biografien und auch fiktiv von Klaas Huizing zum Beispiel, das Ding an sich, da greift da wird auch nochmal dieses Verhältnis von Lampe und Kant aufgegriffen und ich fand das immer sehr charmant, dieses Verhältnis der beiden und stieß dann auch dank Google und Google Books. Google hat wirklich die undankbare Aufgabe übernommen und diese Schinken aus dem 18. Jahrhundert eingescannt und man konnte dann mit Stichwörtern in diesen Frakturschriften nach Lampe suchen und dann habe ich relativ viel finden können und bin dann bei einem Buch hängen geblieben, Immanuel Kant in Rede und Gespräch, wo der Autor dieser Fachliteratur alles gesammelt hat, was über Kant schriftlich in dieser Zeit niedergeschrieben wurde und dort habe ich wirklich sehr viele Anekdoten von Kant gefunden und habe gedacht, das ist so viel Material, da möchte ich mitarbeiten. Zum Beispiel, der Kant hat mich einfach in seinen Bann gezogen, wie ein großer Mann der Zeitgeschichte so menschlich, liebevoll, dilettantisch einem begegnet. Zum Beispiel war er ein sehr dünner, kleiner Mann mit Buckel und etwas schiefgehend und seine Seidenstrümpfe haben nie gehalten. und er hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, wie er sich kleidet und hat dann eine Vorrichtung sich überlegt und ist zum Uhrmacher gegangen und der hat ihm dann so einen Strumpfaufziehmechanismus gebaut und den hatte dann immer seiner Weste und konnte dann immer seine Strümpfe wieder hochziehen, wenn die ihm runtergerutscht sind. Das fand ich großartig. Und habe mich dann das Thema wieder angenommen, als ich auf eine Webseite stieß, die den Sternenhimmel an einem gewissen Ort zur gewisser Uhrzeit wiedergeben kann. Und da ich auf das Zitat von Kant gestoßen bin, zwei Dinge braucht das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und dann habe ich für mich diesen Einstieg wieder zu Kant gefunden, den ich erst mit der Lampe verloren hatte. Und zwar war es dann der Stern, der erwacht und von Lampe die Kerze angezündet wird. Genau, noch weiter. Genau, und Entschuldigung, wir müssen das leider so ein bisschen synchronisieren. Der Lampe ging dann jeden Tag, der Kant hatte seine Routine, ging dann jeden Tag hoch in Kants Zimmer um 4.45 Uhr mit den Worten, es ist Zeit und weckte ihn auf. Genau, und so habe ich meinen Einstieg in das Buch gefunden, so fängt das Buch auch an.
Du hast uns jetzt gerade schon einen ersten Einblick gezeigt, die ersten Seiten des Buches, mit denen diese Graphic Novel beginnt. Nochmal einen Schritt zurückgefragt. Kant, es gibt vielleicht keinen größeren Philosophen im deutschsprachigen Raum als Immanuel Kant, der große Philosoph der Aufklärung, der ja auch vielleicht auch von seinem Wesen so der deutsche, preußische Tugenden symbolisiert. Das ist eine wahnsinnige Überfigur. Wie geht man mit sowas um, mit diesem Titanen? Wie hast du das Buch konzipiert? Wie bist du da rangegangen an diese Herausforderung?
Also Kant ist ein totaler Übermensch, aber gerade durch diese Anekdoten ist er so charmant. Und daran habe ich mich halt dran getraut. An seine Philosophie traue ich mich immer noch ran, aber seine Menschlichkeit, die konnte ich schon darstellen. Und für mich war Philosophie immer gelb. Und danke. Und das ist einfach ein Bild im Kopf. Philosophie ist für mich gelb und gleichzeitig mit der Lampe, mit den Sternen war die Farbe, die ich auf jeden Fall nutzen möchte. Denn ich bin eigentlich als Illustratorin arbeite ich schwarz-weiß. Das ist so ein bisschen wie ich durch meine Arbeit gehe und wenn ich Farbe einsetze, dann nur, wenn sie Sinn macht. Und für mich hat bei dieser Graphic Novel, die ich angegangen bin, die Farbe Gelb, war signifikant und habe es dann mit übernommen. Auch zum Beispiel gibt es eine kleine Anekdote von Kant, wie er sich kleidet. Und dazu gebe ich das Wort an.
Genau, das ist ein Zitat von einem Zeitgenossen Kant. Ernst Borowski, er schreibt in einem Text mit dem Titel Zeitgenosse Kants über Immanuel Kant, erster Band, Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants, veröffentlicht 1804, in dem Jahr, in dem auch Kant verstarb. Und da heißt es, man muss sich in der Wahl der Farben genau nach den Blumen richten. Die Natur bringt nichts hervor, das dem Auge nicht wohltut. Die Farben, die sie aneinander reiht, passen sich auch immer zusammen. So gehört zum Beispiel zu einem braunen Überkleide eine gelbe Weste. Dies weisen uns die Aurikeln.
Genau, und das ist die Blume hier. Das ist eine Aurikel, die kannte ich vorher auch nicht. Und so habe ich dann Kant auch gelb gekleidet, weil er sich ja auch gerne gelb kleidet. Und ich fand das sehr dankbar, weil im 18. Jahrhundert hatten die Männer alle Perücken auf und ich finde sie grafisch doch sehr schwer unterscheidbar. Und so führt durch das Buch Kant in seiner gelben Weste. Ein anderes Unterscheidungsmerkmal für Kant ist, dass ich ihn in der Kurrentschrift, der damaligen Handschrift und Leseschrift, wiedergeben wollte. Die zeichnet sich durch diese zackigen Ecken beim N, beim M, beim V, beim W aus. Ist aber natürlich unlesbar heute, deswegen habe ich das so gemacht, dass man das lesen kann, also abgeändert. Der Martin Lampe wird im Buch als ehemaliger preußischer Soldat in der damaligen Lesschrift der Fraktur dargestellt. Damit, wenn er spricht, spricht er in der Fraktur. Ich fand das passte ganz gut zu seinem alten Soldaten.
Um Ihnen noch mehr Eindrücke aus der Graphic Novel zu geben, hat Antje einzelne Panels ausgewählt. Die Szenerie ist wie folgt: Kant hat immer zu Mittag Gäste eingeladen. Und da haben wir kleinere Zitate vorbereitet. Und zwar sind das Auszüge aus dem Reisetagebuch von Johann Friedrich Abbeck 1798. Dort heißt es: Prinzessin Luise trug Bernsteinschmuck auf dem Moskowiter Ball. So fing ein Dialog an am Tisch oder am Mittagsmahl bei Kant. Weiter geht es: Oh, dies ist eine gemeine Idee. Man hätte eine Sammlung der merkwürdigsten Steine mit den seltensten Erscheinungen, Fliegen von aller Art, die drinnen sind, aussuchen und ihr überreichen sollen. Sie hätte natürlich ihre Verwunderung darüber geäußert, dass solche Tiere darinnen wären, und dies hätte interessante Forschungen veranlasst. Wie kommt es doch, dass solche Fliegen darinnen sind? Ich habe dies entdeckt, dass die Füße immer etwas verschoben, zu nahe oder zu weit sind. Wahrscheinlich, dass die Fliege ursprünglich sich mit den Füßen angehängt und dass sie, weil sie nicht loskommen konnte, hernach von neuem Bernsteinharz überdeckt worden ist. Warum findet man Fliegen in ihnen, die bei uns nicht gefunden werden? Oder ist diese Materie Bernstein aus der Ferne hierher gekommen? Aber warum findet sie sich nur an der Küste der Ostsee und wiederum am meisten an der preußischen Küste von Pillau? Das waren jetzt aus dem Reisetagebuch, das wird schon das zweite zeitgenössische Werk aus Kants Lebenszeit, aus dem ich hier zitieren darf, das du recherchiert hast. Deine Graphic Novel hat auch ein Quellenverzeichnis. Du hast gerade schon auf Handschriften verwiesen, die du recherchiert hast, die du eingebaut hast. Die Graphic Novel spielt natürlich, wie sollte es anders sein, in Königsberg. Kant wurde in Königsberg geboren, kam seit seines Lebens kaum aus dieser Stadt heraus. Wie stößt man auf dieses Material? Wie hast du das geschafft, diesen Berg an Material zu verarbeiten?
Also wie ich schon erwähnt hatte, da muss ich des Google Books halt wirklich danken, dass ich so viel dadurch finden konnte und generell das Internet. Und Recherche ist einfach auch, ich hatte von Anfang an unglaublich viel Respekt davor, und ich möchte einfach mal ein Beispiel zeigen, wie das auch schief gehen kann. Und ich habe wirklich eine Freundin, die mir dabei sehr geholfen hat, jedes Bild immer mal wieder umgedreht und gewendet und geguckt, ob alles gut ist. Sie sehen jetzt links hier, wenn man das erkennen kann, oben links ist die Skizze und rechts ist die Ausarbeitung. Und links, der Martin Lampe musste immer den Tisch von Kant mit Rosen schmücken und hat die immer aus dem Garten pflücken müssen. Und ich habe gedacht, das hat er mit einer Rosenschere gemacht. Und war dann schon dabei, das zu zeichnen. Und dann hat mich meine Kollegin darauf hingewiesen: Du, ich glaube, damals gab es noch keine Rosenstern. Und ich habe gedacht, nee, kann nicht sein. Und habe das dann nochmal recherchiert und es gab tatsächlich keine. Und daraus ist dann eine Gartensichel geworden, wie man rechts sieht. Genau. Andere Sachen, Kant ist immer um Punkt 4 Uhr, der Heinrich Heine hat das ein bisschen spöttisch zitiert, ist er immer in Königsberg spazieren gegangen. Und dieser Weg ist ganz klar überliefert. Man weiß genau, wo er langgelaufen ist, an der Prinzessinstraße, Danziger Kellergasse und so weiter bis zum Philosophendamm. Und ich habe gedacht, ach toll, das kann ich in einer Karte umsetzen, weil ich zeichne unglaublich gerne Karten. Und stieß dann auf das Problem, dass es diese Straßennamen heute so nicht mehr gibt. Und zwar gibt es, wenn man Google Maps aufmacht, gibt es halt nur noch die kyrillische Schreibweise und so musste ich mir altes Kartenmaterial aus, das ist auch eine Webseite aus Preußen-Archiv, nehmen, die ganz viel Bildmaterial aus Ostpreußen sammelt und diese dann in einer Karte positioniert. Das war ein unglaublich dankbares Tool. Wie man sieht, bei Google Maps kann man da wirklich nicht viel erkennen. Dann für mich war es auch unglaublich reizvoll. Königsberg ist 1941 komplett zerstört worden und seit 1946 heißt es auch Kaliningrad. Und es war für mich sehr reizvoll, diese vergessene oder verlorene Stadt nochmal wieder auferstehen zu lassen in meinen Zeichnungen. Hier zum Beispiel sieht man das Königsberger Schloss mit dem Schlossteich. Und inspiriert habe ich mich natürlich von diesen alten Postkarten aus dem Ostpreußen-Archiv. Und so sieht das heute aus. Genauso auch mit der Löbenischen Kirche. Das war für Kant sehr wichtig. Das war ein Fixpunkt seiner Arbeit. Er hat sich in seinem Studierzimmer hingesetzt, aus dem Fenster geschaut und hatte immer diese Kirche im Visier. Und irgendwann sind die Pappeln des Nachbarns so hochgewachsen, dass er diese Kirche nicht mehr sehen konnte und fragte dann seinen Nachbarn, ob er nicht die Pappeln fällen könnte. Und sein Nachbar hat das tatsächlich gemacht. Er war nämlich sein Buchhändler und Verleger Nikolovius. Und seitdem konnte er auch wieder die Löbenische Kirche sehen. So sieht das heute aus. Genau.
Eine andere ganz skurrile Anekdote oder Eigenart von Kant hast du recherchiert. Ich darf dazu aus einer Biografie über Kant zitieren. Diese stammt von Irgot Wasniansky. Sie trägt den Titel Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren, ein Beitrag zur Kenntnis seines Charakters und seines häuslichen Lebens aus dem täglichen Umgange mit ihm, 1804. Da heißt es wie folgt: Beim Schlafengehen setzte er sich erst ins Bett, schwang sich mit Leichtigkeit hinein, zog den Zipfel der Decke über die eine Schulter unter dem Rücken durch bis zur anderen und durch eine besondere Geschicklichkeit auch den anderen unter sich und dann weiter bis auf den Leib. So eingehüllt und gleichsam wie ein Kokon eingesponnen, erwartet er den Schlaf.
Ja, und wie man sieht, musste ich das auch ausprobieren und habe dir dann auch diese Bilder als Hilfe genommen für die Figuren, die man dann rechts sieht.
Kant selbst hat das wohl, also das war nicht einfach nur so ein komisches Plan, das war wirklich durchgeplant, reflektiert. Also ich kann mir fast schon vorstellen, wie er da ein Konzept entwickelt hat. Er sagt nämlich selbst über diese Art zu schlafen Folgendes, ich zitiere: Wenn ich mich so ins Bett gelegt habe, so frage ich mich selbst, kann ein Mensch gesunder sein als ich? Zitat Ende. Nächsten Block haben wir hinter den Kulissen genannt. Wie arbeitest du? Wie hast du an dieser Graphic Novel gearbeitet?
Genau, ja, ich arbeite mit ganz wenigen Werkzeugen, eigentlich nur mit einem, das ist ein Füller, und mit Tusche aus Amerika. Ich wollte ein flexibles Werkzeug haben, mit dem ich auch draußen immer arbeiten kann und gleichzeitig aber die hohen Standards bewahren, die man für gute Illustration braucht, nämlich UV-feste Tusche, lichtecht und so weiter. Und es ist wirklich schwer, Tusche zu finden, es gibt wenig Tusche, die den Füller nicht verstopft, weil es so hoch pigmentiert ist. Und da habe ich in Amerika eine Tusche gefunden. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich mit arbeite. Genau, ich habe dann für das Buch habe ich Skizzen gemacht. Ich hatte schon das Exposé fertig und die einzelnen Kapitel recherchiert. Und dann habe ich einfach linear in Moleskine-Skizzenbüchern das einfach abgezeichnet und die Geschichte abgestimmt und habe dann Bleistiftzeichnungen angefertigt. Das ist das einzige Blatt, das noch erhalten ist, weil ich eigentlich immer auch über diese Bleistiftzeichnung direkt tusche. Und bei dieser Zeichnung hat sich nochmal die Reihenfolge verändert. Und so sieht das dann fertig getuscht aus. Wir hatten noch ein bisschen Spaß an der Titelfindung. ich hätte gerne das Haus gehabt, um das Leben des Kants nochmal zu verdeutlichen. Und wir haben dann lange uns gesucht und auch glücklicherweise sehr schön gefunden. Und hier sind einige Eindrücke noch der Suche, wie ich mir das vorgestellt habe, wie der Titel hätte aussehen können. Das war dann zum Beispiel ein Vorschlag. Und dann auch nochmal hier Kant im Sessel. Ich konnte die Zeichnungen Gott sei Dank alle im Buch wiederverwenden. Und das ist dann der Titel zum Schluss geworden für die Büchergilde.
Genau. Wir haben jetzt knapp 20 Minuten über diese Graphic Novel gesprochen, die sich mit Immanuel Kant, seinem Leben, Anekdoten, Eigenheiten auseinandersetzt. Deine Graphic Novel ist definitiv keine visuelle Vermittlung der Philosophie Kants im strengen Sinne. Trotzdem kann man, glaube ich, keine 140 Seiten über Kant schreiben und illustrieren, ohne sich mit seiner Philosophie auseinanderzusetzen. Und wenn man es durchblättert, begegnet einem das immer wieder an ganz unterschiedlichen Stellen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wie ist da deine Herangehensweise gewesen, deine Haltung zu Kant?
Ich lese Kant und ich freue mich immer, wenn ich ihn verstehe. Manchmal macht es dann Klick, das ist dann ganz toll, aber generell habe ich mich, lebt er einfach seine Philosophie, seine Moralphilosophie, die seine Stringenz und seine Struktur, das taucht auch alles wieder in seiner Philosophie, aber trotzdem bin ich immer ganz dankbar. Ich zitiere dann auch immer ganz gerne. Möchtest du das?
Das ist ein Zitat von Karl Friedrich Zelter. Er schreibt an Johann Wolfgang Goethe, vom Brief vom 4.12.1825. Folgende Szene. Aber, spricht der Kant, hast du, Geschäftsmensch, wohl auch einmal Lust, meine Schriften zu lesen? Oh ja, und ich würde es noch öfter tun, nur fehlen mir die Finger. Wie verstehe ich das? Ja, lieber Freund, eure Schreibart ist so reich an Klammern und Vorbedingtheiten, welche ich im Auge behalten muss. Da setze ich den einen Finger aufs Wort, dann den zweiten, dritten, vierten. Und ehe ich das Blatt umschlage, sind meine Finger alle.
Ja, und ich schließe jetzt diesen Vortrag auch mit den Worten, Kants letzten Worten, es ist gut.
Vielen Dank, Antje Herzog. Nochmal vielen Dank an die Kurt-Wolf-Stiftung dafür, dass wir heute hier sein konnten. Die Graphic Novel Lampe und sein Meister Immanuel Kant gibt es natürlich auch käuflich zu erwerben, und zwar direkt hinter dieser weißen Wand, auf die ich gerade blicke. Das Buch kostet 26 Euro, ist bei der Edition Büchergilde erschienen, und Antje Herzog wird selbst jetzt auch noch am Büchertisch stehen, wird sich freuen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und würde auch gerne Bücher signieren, falls Wunsch und Wille besteht. Vielen Dank und Ihnen allen noch einen schönen Messesonntag. Und natürlich gibt es noch mehr Bücher der Büchergilde und der Edition Büchergilde. Unseren Stand finden Sie, 50 Meter Luftlinie in diese Richtung unter der Nummer K200 hier in Halle 5. Vielen Dank.
Ist es noch nicht? Da doch, das ist jetzt schon halbwegs.
Aha. Oh, das ist... So klingt die Stimme viel intensiver. Ah, toll, ja.
Schönes Mikrofon, kann man nicht maulen. So, da sind noch ein paar Leute. Schön, ja, Tag.
Genau, es kommen auch noch welche dazu. Und sobald wir hier anfangen zu lesen und zu sprechen, werden sicherlich noch ein paar Menschen sich dazugesellen. Soll ja nicht so heißen. Und wir wollen ja nicht karlauern, jetzt geht's ums Licht und es wird Licht hier in der Reihe, sondern wir wollen jetzt ein Buch vorstellen und eigentlich direkt anschließen bei dem vorigen Beitrag zu Immanuel Kant. Das heißt, wir kommen jetzt nämlich von der Aufklärung quasi zu dem genauen Gegenteil in perfekter Dialektik, nämlich zu einer Geschichte, die sich eigentlich damit auseinandersetzt, dass es keine Aufklärung gibt, sondern eher die Aufklärung wieder negiert wird, indem wir in einen Kosmos, in einen sehr dichten Kosmos eindringen, einer sehr spezifischen Familie, die sich ganz zurückgezogen hat ins oberösterreichische Bergland. Und in diese Familie schauen wir rein in dem Roman Vom Licht von Anselm Neft. Und ich möchte ihn kurz vorstellen. Er ist Jahrgang 1972. Er hat hunderte von Satiren und Kolumnen und Kurzgeschichten geschrieben, in vielen Tageszeitungen veröffentlicht, wie Tagesspiegel, in der Taz, in der Welt. Er schreibt für Titanic, Eulenspiegel, das Magazin und hat inzwischen 3 Romane veröffentlicht und eine Kurzgeschichtensammlung bei verschiedenen Verlagen. Das ist der 2. Roman, der bei Satyr erschienen ist. Und er ist von Hause aus gelernter Religionswissenschaftler, hat seine Abschlussarbeit über zeitgenössischen Satanismus geschrieben und hat gerade für abstruse Religionskonstrukte auch
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.